Diese Podcast-Staffel wird ermöglicht durch Fortimel, medizinische Trinknahrung. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte.
Wichtig ist einfach bei der Kommunikation, dass man das Ganze nicht romantisiert, sage ich jetzt mal. Also, dass man nicht sagt, der ist hinübergegangen oder er ist eingeschlafen. Das kann bei Kindern wörtlich genommen werden und dann können die wirklich Ängste vom Einschlafen entwickeln. Und das wollen wir nicht. Also, wenn jemand weggeht, dann kommt er auch wieder. Somit ist wirklich wichtig, offen zu kommunizieren, die Wörter Tod und Sterben auch in den Mund zu nehmen.
O-Ton-Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
Herzlich willkommen bei O-Ton-Onkologie, dem Podcast für Medizinerinnen und Mediziner und jeden, der an onkologischen Themen interessiert ist. Mein Name ist Dr. Astrid Heinl. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Wenn ein Elternteil unheilbar an Krebs erkrankt ist oder stirbt, bricht für die betroffenen Kinder eine Welt zusammen. Die vertraute Sicherheit, der Alltag, plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Und Kinder trauern anders als Erwachsene. Sie können still oder zurückgezogen sein. Es gibt auch Kinder, die wütend, aggressiv reagieren. Und manche Kinder scheinen gar nicht zu trauern. Und das ist für Eltern, Angehörige, Fachkräfte, Lehrkräfte natürlich eine enorme Herausforderung. Wie viel Wahrheit verträgt ein Kind? Wie kann man den Tod erklären? Und wie kann man Halt geben? Die Angst, etwas falsch zu machen, ist groß, aber gleichzeitig ist der Wunsch da, das Kind zu schützen. Denn Kinder spüren, wenn was nicht stimmt. Sie brauchen auch keine perfekten Antworten, sondern ehrliche Worte und sichere Räume für ihre Gefühle und die Gewissheit, dass sie in ihrer Trauer nicht allein sind. Wie kann man also Kinder in dieser Zeit am besten begleiten? Auf jeden Fall nicht mit Schweigen, sondern mit Offenheit und Kommunikation, mit Halt statt Hilflosigkeit und mit der Zuversicht, dass Trauer und Leben, Schmerz und Hoffnung nebeneinander existieren dürfen. Mein Gast ist Frau Tanja Hagel vom Christophorus Hospizverein Erding e.V. und sie hat tagtäglich mit diesem Thema zu tun, denn sie ist Fachkraft für Palliativpflege und Hospizarbeit und arbeitet als Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche. Hallo Frau Hagel, herzlich willkommen bei O-Ton Onkologie. Erzählen Sie gerne von sich, von Ihrer Arbeit und von Ihrem Verein.
Vielen Dank für die Einladung. Den Christophorus Hospizverein in Erding gibt es mittlerweile seit 32 Jahren. Wir begleiten Schwerkranke und Sterbende. Unter anderem machen wir Patientenverfügung, Trauerbegleitung von Erwachsenen oder Fallbesprechungen. Und unser Team besteht aus hauptamtlichen und mittlerweile 85 ehrenamtlichen Hospizbegleitern. In den ganzen vielen Jahren waren einige Hospizbegleiter, die aus beruflich bedingten Gründen eine Kinder- und Jugendtrauerbegleiterausbildung gemacht haben und wurden eigentlich immer wieder in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Seit 2 Jahren in etwa haben wir das Thema einfach ausgebaut. Wir haben uns mehr spezialisiert für die Trauer von Kindern und Jugendlichen und haben das Ganze intensiviert im Verein. Genau, wir haben da einen guten Pool jetzt an Begleitern und dadurch, dass wir im ländlichen Bereich sind, ist den Familien einfach oft geholfen, wenn sie nicht in die Großstadt müssen, sondern wenn die Begleitungen einfach ortsnah sind, beziehungsweise in unserem Fall zu Hause in den Familien.
Ja, das glaube ich sofort, dass es am Land einfacher ist, ja, als wenn man dann noch in die anonyme Großstadt fahren muss. Wie viele Kinder betreuen Sie denn dann so derzeit oder so grundsätzlich?
Genau, derzeit betreuen wir 13 Kinder und Jugendliche. Das sind jetzt nicht immer Kinder und Jugendliche von krebserkrankten Eltern, sondern das ist bei uns ja ganz offen, wodurch die Trauer einfach ausgelöst worden ist. Ob es ein plötzlicher Tod ist, ein Verkehrsunfall, genau.
Ja, schlimm. Und wie kann man einem Kind überhaupt altersgerecht erklären, dass ein Elternteil unheilbar erkrankt ist oder eben bei einem Unfall verstorben ist? Das ist ja sicher besser, offen und ehrlich zu kommunizieren. Wie finden Sie hier die richtigen empathischen Worte?
Kinder spüren ja eigentlich schon ganz früh, dass etwas nicht stimmt. Also jetzt, wenn man geht jetzt von der Krebserkrankung eines Elternteils aus, es ist ja die Sorge, die Hilflosigkeit, was sich in der Familie, die ganzen Arzttermine, was sich schon abspielt. Kinder haben ganz, ganz feine Fühler und merken dann ganz schnell, es stimmt was nicht. Und es macht einfach Angst, das bringt Unsicherheit. Deswegen tendieren wir einfach dazu zu sagen, die Kinder frühzeitig mitzunehmen, besonders bei einer Krebserkrankung und, wie Sie schon gesagt haben, offen und ehrlich das Thema anzusprechen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie alt das Kind ist. Ein 16-Jähriger versteht die Krebserkrankung ganz anders wie ein Kind mit 6 oder 7. Da muss man natürlich einfach schauen, wie weit hat das Kind vielleicht schon mal Kontakt mit sowas gehabt. Aber da ist einfach wichtig, dass man die Kinder einfach biologische und sachlich die Sache erklärt, vor allem wenn es um eine Krebserkrankung geht, dass niemand schuld ist, dass die Krankheit nicht ansteckend ist, dass es nichts mit dem Tier zu tun hat. So einen Fall hatten wir nämlich schon mal, dass das Kind gemeint hat, das ist der Krebs im Körper vom Papa. Und da muss man das wirklich je nach Alter ganz individuell erklären. Eigentlich sollten die Eltern das erklären. Wir sind da eigentlich nur unterstützend dabei und beratend dabei, weil das einfach eine Sache ist zwischen den Eltern und dem Kind, dass das Ganze einfach von den Vertrauenspersonen einfach weitergegeben wird und erklärt wird. Wie gesagt, es sollte eigentlich so frühzeitig wie möglich sein, aber auch wenn die Diagnose gesichert ist. Also man muss nicht unnötig Ängste schüren, aber doch ja relativ zügig. Die Eltern sollten sich da aber auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, sondern man muss das ja erstmal selber sacken lassen. Man muss erstmal ja seine eigene innere Stabilität kriegen, um die Fragen des Kindes einfach in den Mittelpunkt stellen zu können. Die empathischen Worte, ich denke, in der Hospizarbeit ist Empathie sowieso ein großes Thema. Wenn man die nicht hat, kann man schlecht begleiten und unsere Arbeit nicht gut machen. Kommunikation wird bei uns in der Ausbildung eigentlich schon als großes Thema bearbeitet. In der Ausbildung zur Kinder- und Jugendtrauerbegleitung wird das dann ganz einfach auf die jeweiligen Altersgruppen nochmal speziell erlernt. Wie spricht man? Auf was muss man genau achten? Ich persönlich arbeite immer viel mit Bauchgefühl. Ich denke, wenn man Arbeit mit Kindern macht, muss man auch ein Gefühl für Kinder haben. Und eigentlich findet man da immer die richtigen Worte. Und die Kinder helfen ja auch mit. Sie fragen nach. Kinder fragen auch nur so weit, wie sie es verstehen. Und von dem her hat man da eigentlich gute Unterstützung durch die jeweiligen Kinder.
Und die reagiert ja wahrscheinlich auch unterschiedlich, von scheinbarer Gleichgültigkeit bis hin zu intensiven Gefühlsausbrüchen. Wie gehen Sie damit um? Und wie zeigt sich überhaupt, ob ein Kind diese Trauer vielleicht verdrängt oder schon mit der Trauer umgehen kann, einen gesunden Umgang zeigt, also gesund in Anführungszeichen?
Genau, die Reaktionen sind ganz, ganz unterschiedlich. Wie Sie gesagt haben, von Rückzug. Es kann sein, dass die Kinder auf die Erkrankung erstmal überhaupt nicht reagieren und erst Tage später mit Fragen über die Erkrankung kommen. Es kann aber genauso sein, dass sie einfach mal in Tränen ausbrechen und wir nehmen die Gefühle einfach wahr. Also jedes Gefühl ist in Ordnung, jedes Gefühl darf sein und wir spiegeln das den Kindern einfach dann, dass wir sagen, wir sehen dich in deiner Traurigkeit, wir sehen dich in deiner Wut, wir verstehen es. Jüngere Kinder können ihre Gefühle auch noch gar nicht zuordnen. Kindertrauerarbeit ist viel Gefühlsarbeit. Man versucht den Kindern das Gefühl benennen zu lassen. Man arbeitet damit. Man gibt ihnen Ausdruck, zum Beispiel für Wut, indem dass man Hilfsmittel hat, so Knautschis, die was sie dann einfach drücken können oder so Klebefiguren, die was man dann einfach auch mal mit der Wut an die Wand schmeißen kann. Und alles ist okay. Der Rückzug ist für die Eltern oft schwierig, das Ganze auszuhalten, weil man will ja im Gespräch bleiben, man will wissen, wie es den Kindern geht. Aber auch der ist wichtig. Der ist besonders bei Jugendlichen so, dass sie sich dann zurückziehen, viel mit Freunden einfach unternehmen, sich einfach aus der Situation rausziehen. Und auch das ist okay. Sie sollen halt immer das Gefühl haben, sie könnten reden, wenn sie wollten, Gesprächsangebote bieten, in Rituale mit einbeziehen zu versuchen. vor allem im Nachgang, wenn dann das Elternteil auch verstorben ist, dass man einfach Geschichten erzählt von demjenigen und versucht, die Kinder da einfach mitzunehmen. Einen gesunden Umgang lernen die Kinder und Jugendlichen eigentlich durch uns Erwachsenen beziehungsweise von den Eltern. Es gibt Eltern, die weinen dann im Stillen und im Heimlichen. Das zeigt den Kindern dann eigentlich eher, dass Weinen eine Schwäche ist, was es ja nicht ist, sondern es ist einfach Ausdruck von einem Gefühl. Und so sollten wir Erwachsenen das den Kindern einfach vorleben. Wichtig ist hier einfach, den Kindern zu erklären, warum man das Gefühl jetzt hat. Ich weine, weil ich den Papa vermisse. Ich bin jetzt wütend, weil mir gerade alles zu viel ist. Kinder beziehen ganz viel immer auf sich selber. Die Mama weint oder ist wütend, weil ich nicht brav war. Und das ist ja nicht der Fall. Deswegen ist da die Kommunikation einfach ein ganz, ganz großes Thema in der Kinder- und Jugendtrauer, einfach meine Gefühle in Ausdruck zu bringen. Aber durch uns erlernen sie eine Trauerkultur, wie man mit Trauer umgeht.
Und was brauchen Kinder ganz besonders, nachdem sie erfahren haben, dass ihre Mutter oder ihr Vater unheilbar an Krebs erkrankt ist und wahrscheinlich oder vielleicht sterben wird? Oder eben in der Trauerphase nach dem Tod eines Elternteils gibt es so Fehler, die man als Angehöriger oder auch als Verwandter, als Lehrer hier vermeiden kann?
Ich spreche immer ungern von Fehlern, weil ich denke, wir Eltern wollen immer nur das Beste für unsere Kinder und Jugendlichen und wir wollen sie oftmals nicht belasten, aber das ist manchmal einfach der falsche Weg. Offene, ehrliche Kommunikation ist einfach ganz wichtig. Die Kinder sind ein Teil der Gesellschaft und brauchen hier auch ihren Platz und gehören einfach zu der Familie und sollen da einfach auch mitgenommen werden. Wichtig ist einfach bei der Kommunikation, dass man das Ganze nicht romantisiert, sage ich jetzt mal. Also, dass man nicht sagt, der ist hinübergegangen oder er ist eingeschlafen. Das kann bei Kindern wörtlich genommen werden und dann können die wirklich Ängste vom Einschlafen entwickeln. Und das wollen wir nicht. Also, wenn jemand weggeht, dann kommt er auch wieder. Somit ist wirklich wichtig, offen zu kommunizieren, die Wörter Tod und Sterben auch in den Mund zu nehmen. Das sind einfach so ganz wichtige Punkte. Den Kindern einfach auch immer Raum für Fragen lassen. Kleinere Kinder, es ist in der Entwicklungspsychologie von den Kindern einfach so, dass das Thema Tod und Sterben noch nicht wirklich realisiert wird bei jüngeren Kindern, dass das die Endgültigkeit noch nicht versteht. Und die Fragen kommen immer wieder, wo ist der Papa, wann kommt er wieder? Und dann muss man einfach immer wieder antworten, er ist gestorben, er kommt nicht mehr. Und das sind wirklich, ja, so die wichtigen Punkte. Kinder fordern auch manchmal Versprechen ein, wenn jetzt der Papa verstorben ist, dass sie von der Mama einfordern, du stirbst aber nicht. Man sollte keine Versprechen machen, die man nicht halten kann. Da kann man eher sagen, ich werde gut auf mich aufpassen, es ist nicht passiert oder nicht so schnell passiert. Also da muss man einfach versuchen, das Ganze, wie gesagt, nicht was versprechen, was man nicht halten kann, weil irgendwann werden wir alle mal sterben. Was noch so eine Sache ist, dass viele immer von Schutzengeln sprechen, die Oma, der Opa, der Papa, die Mama sind jetzt Schutzengel. Engel ja, Schutzengel nein, weil wenn dem Kind mal was passiert, Fahrradunfall, bricht sich das Bein, dann ist das ein Vertrauensbruch. Das sind immer so Sachen, wo man sagen, vermeiden Sie das bitte zu den Eltern. Eher die Kinder fragen, wenn es darum geht, wo ist derjenige jetzt, was stellst du dir vor, wo er jetzt ist? Und die Kinder haben da eine totale Fantasie und finden einfach ihren eigenen Platz für den Verstorbenen, wo er dann eben sein könnte.
Ja, es sind schon gute Anregungen, die Sie geben, weil ich glaube wirklich, dass viele dazu neigen. Ja, das so bis jetzt, wie Sie sagen, romantisieren und ist jetzt ein Engel und er passt auf dich auf. Ja. Ich meine, es geht auch nur bis zu einem bestimmten Alter. Sie betreuen ja auch eben Jugendliche bis zu 18 Jahre. Ne? Ich meine, da braucht man damit dann sowieso nicht mehr ankommen. Aber ja, ehrliche Kommunikation ist immer wichtig, grundsätzlich nicht nur bei diesem Thema. Ja, ich glaube, das ist so das Problem der Menschheit.
Ja, genau. Und das, wie gesagt, das ist immer, die Eltern wollen ihre Kinder schützen und versuchen dann einfach viele Sachen schön zu reden. Und das ist eigentlich der falsche Weg. Man kann und darf und muss den Kindern auch was zumuten. Und die können oftmals besser damit umgehen, wie wir Erwachsenen meinen.
Das glaube ich auch. Ich denke, fast jeder erlebt ja was in seinem Leben, einen Schicksalsschlag. Und es gehört halt leider auch zum Leben dazu, so wie der Tod. Das sind aber so gerne einfach Tabuthema. Das hatte ich schon mal in einem Podcast zum Thema Cancer Ghosting, dass halt mit den Leuten dann gar nicht gesprochen wird, weil man selber nicht mit dem Thema Tod umgehen möchte. Und das ist dann jetzt nicht, meistens ja nicht bösartig gemeint, aber die Leute sind hilflos.
Genau, das ist die Hilflosigkeit der Erwachsenen und eben das Gefühl immer zu haben, man muss die Kinder vor allem beschützen. Aber man kann sie da leider nicht beschützen. Aber man kann sie mitnehmen, man kann sie gut begleiten. Ja, man kann sie einfach mit aufnehmen in die Trauergesellschaft, die man dann hat. Und so, dass sie einfach merken, sie sind ein Teil davon und sie werden gesehen.
Sie hatten ja schon kurz angesprochen, dass eben, wie die Eltern damit umgehen, die einen weinen heimlich und möchten die Kinder damit nicht belasten. Aber wie können denn der erkrankte Elternteil oder der gesunde Partner, die ja selbst am Limit sind emotional, das Kind oder ihre Kinder durch diese Zeit begleiten? Wie kann die Familie trotz Krankheit und Trauer trotzdem Momente oder Momente der Normalität oder sogar Freude bewahren?
Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich Hilfe von außen holt. Viele Freunde, Familie wollen helfen, wissen aber oft einfach nicht wie. Hier ist auch wieder die Kommunikation ein wichtiger Punkt. Man muss einfach ansprechen. Dann übernimmt der Nachbar die Fahrten zum Fußball. Und die Oma kocht zweimal in der Woche für die Familie. Somit kann ich einfach schon mal Entlastung schaffen während der Krankheit, aber auch, falls der Partner stirbt, dann habe ich ein gewisses Netzwerk aufgebaut, die mich dann unterstützen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie weit vorausgeschritten die Erkrankung schon ist. Jeden Moment, da wo es einem gut geht, den sollte man nutzen und man kann während der Erkrankung schon ganz viel an Erinnerungsarbeit leisten. Wir hatten eine Mama, die hat in ein Marmeladenglas alle Glücksmomente reingetan, auf einen Zettel geschrieben oder Eintrittskarten vom Zoo oder Bilder, die was auch die Kinder gemalt haben, was ganz besonders toll waren. Und das waren dann Marmeladenglas-Momente und die haben sie auch nach dem Tod von Papa weitergeführt. Und das sind eben so Sachen, wo man die Zeit wirklich während der Erkrankung, die positiven Sachen sich rausholen kann. Rituale sind einfach ganz wichtig, dass man sagt, gute Nachtgeschichte wird halt vielleicht jetzt im Krankenbett von der Mama gemacht und da wird nochmal gekuschelt. Das sind einfach so Momente, die für die Familien oftmals, ja, Glücksmomente sind, da wo einfach ein Stück Normalität herrscht und das sollte man dann einfach nutzen. Aber eben auch die Hilfe von außen durch die Netzwerkarbeit ist da einfach wichtig.
Und wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag als Trauerbegleiterin eigentlich aus? Kommen die Eltern auf Sie zu? Also weil ich denke, es weiß ja nicht mal jeder, dass quasi eine Trauerbegleitung gibt. Oder wie erfahren Sie, dass ein Kind oder ein Jugendlicher Unterstützung braucht?
Oftmals kommen die Kontakte über Schulen, Kindergärten, die uns dazugeholt haben, zu Beratungen, die dann einfach den Eltern weitergeben. Da war jetzt der Hospizverein von Erding vor Ort und hat uns beraten, geben dann Flyer mit und die Eltern melden sich bei uns. Wir kriegen aber auch Anfragen von Kliniken, wo der betroffene Elternteil behandelt wird. Teilweise über Psycho-Onkologen, die einfach nach einem Netzwerk schauen für die Familie. Und in der Regel rufen dann die Eltern an. Das kommt dann meistens bei mir als Koordinatorin raus. Am Telefon wird dann einfach mal so grob besprochen, wie viele Kinder sind da, wie gehen die Kinder damit um, wie weit ist die Krankheit vorangeschritten, Eckdaten von den Kindern, wie alt sind sie, wo wohnen sie. Und dann schaue ich einfach, wer ist so im nächsten Umkreis, wer passt jetzt einfach in die Familie rein von unserem Begleiter. Und dann nehmen die Begleiter und die Familien den Kontakt miteinander auf und dann wird der Termin vereinbart zum Erstgespräch. Bei diesem Erstgespräch sind die Kinder nicht dabei. Da geht's wirklich um Sachen, ja, wie weit ist der Betroffene noch in der Behandlung? Wie geht's der Familie? Die ganze Familienstruktur wird einfach so ein bisschen angeschaut. Es wird einfach schon besprochen, zeigen die Kinder einfach schon Trauersymptome, wie ausgeprägt sind die? Und da wird sich einfach so ein bisschen rangetastet und kennengelernt. Manchmal kommen am Schluss dann die Kinder noch dazu und sagen erstmal Hallo, so dass sie schon mal ein Bild haben. Bei etwas älteren Kindern und vor allem Jugendliche brauchen wir auch die Zustimmung der Begleitenden, weil wenn die nicht zustimmen, kriegen wir eigentlich keinen Fuß in die Tür, wenn man ihnen das so ein bisschen aufdrückt. Und dann geht's in erster Linie erstmal ums Kennenlernen. Das sind sonst so die ersten Termine, da ist das Thema Tod und Sterben noch nicht wirklich relevant, sondern da wird einfach mal geschaut, welche Hobbys hast du, wie geht's dir in der Schule? Oder es wird mit den Kleineren dann erstmal gebastelt, gemalt, um sich einfach kennenzulernen und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und dann tastet man sich einfach langsam an das Thema ran. Wie fühlst du dich? Dann kommt einfach oft von den Kindern schon was, von den Älteren, die wissen ja, um was es geht. Die erzählen dann manchmal schon selber, jetzt bin ich gerade total wütend, weil die Situation so ist und ich das Ganze aushalten muss. Meinen Freunden bleibt sowas erspart. Aber meine Familie trifft es. Und dann kann man in die Arbeit gehen mit den Kindern und Jugendlichen. Und da ist wirklich jede Begleitung ganz, ganz individuell. Ja, so individuell wie jede Person, weil die Interessen einfach ganz anders sind. Und dann geht's von gemeinsamen Kochen zu Spaziergänge, wie gesagt, zu basteln, malen. Und dann schaut man einfach, welches Gefühl drückt gerade und wie kann man für dieses Gefühl eine Ressource finden, die was das die Kinder und Jugendlichen dann auch immer wieder herholen können. Ja, so läuft dann in der Regel die Begleitung einmal am Anfang in der Woche ab. Genau.
Ah ja, das wäre jetzt nämlich auch so meine Frage, wie oft begleiten Sie die Kinder und wie lange? Ist es einmal die Woche, mehrmals die Woche, paar Wochen lang? Weil ich meine, die Trauer hört ja nicht einfach auf.
Ganz genau. Meistens fängt man so einmal in der Woche an. Das reicht den Kindern auch. Das ist ja auch anstrengend. Wenn das aber in der Krankheit ist und sich der Zustand des Elternteils verschlechtert und es dann wirklich in den Sterbeprozess geht, dann gehen unsere Begleiter einfach so oft hin wie nötig und möglich, sage ich jetzt mal. Das ist einfach auch ganz individuell. Und meistens, wenn sich die familiäre Situation stabilisiert hat, dann werden die Zeitabstände immer größer. Wir haben keinen vorgegebenen Zeitraum, wo wir die Familien begleiten. Manchmal sind unsere Begleiter ein Jahr drin, manchmal eineinhalb, manchmal auch nur relativ kurz. Wir geben den Familien das dann eigentlich oder den Jugendlichen und Kindern immer frei, wie lange sie uns brauchen. Manchmal sind wir auch nur auf Abruf dann noch da und einfach ein Ansprechpartner für die Eltern. Es kann ja auch nach Jahren teilweise noch was aufploppen. Die Entwicklung von den Kindern geht einfach voran. Sie kommen in die Pubertät, es ploppt vielleicht einfach der Tod vom Vater wieder auf und dann sind wir nach wie vor Ansprechpartner. Also wir sind nicht weg.
Ah ja, also quasi auch noch Jahre später, weil es ist ja nun mal traumatisierend und ein Traumata zeigt sich ja oft erst Jahre später, Jahrzehnte später vielleicht.
Genau. Und das wollen wir mit unserer Begleitung genau vermeiden, dass kein Trauma auftritt. Umso besser, dass die Kinder und Jugendlichen die Trauer durchlaufen, umso weniger haben sie im Nachgang ein Trauma davon.
Ja, Sie hatten ja schon gesagt, so ein bisschen was über Ihren Hospizverein erzählt. Sind Sie denn so ehrenamtlich tätige Trauerbegleiterinnen, Trauerbegleiter? Oder gibt es die zusätzlich? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Unterstützung dringend nötig ist. Denn es gibt ja generell zu wenig oder zu wenige Psychoonkologen, zu wenig psychoonkologische Betreuung.
Genau, also wir sind im Verein drei hauptamtliche Koordinatoren. Ich bin für die Kinder- und Jugendtrauer zuständig. Bin eben selbst Kinder- und Jugendtrauerbegleiterin. Wir haben momentan 11 Kinder- und Jugendtrauerbegleiter und sind eigentlich ja immer noch im Aufbau von dem Ganzen und haben jetzt die letzten Jahre viele in Ausbildung geschickt und momentan ja sind wir gut besetzt, sage ich mal, so dass wir einfach auch gut begleiten können. es wird sich einfach zeigen, wie die Entwicklung ist, aber der Verein ist dann schon sehr dran, dass wir immer wieder in der Ausbildung bleiben, um da einfach genug Begleiter an der Hand zu haben. Weil wenn man sich vorstellt, es verstirbt ein Papa in der Familie mit 3 Kindern und 3 brauchen eine Begleitung, wollen wir jedem Kind seinen eigenen Kinder- und Jugendtrauerbegleiter zur Verfügung stellen. Und dann braucht man halt dann doch manchmal bei größeren Familien mehr Begleiter.
Arbeiten Sie da auch mit anderen Vereinen zusammen, also zum Beispiel in anderen Landkreisen? Sie sind jetzt in Erding, vielleicht gibt es ja so einen Verein auch in Freising. Ja, wahrscheinlich schon, Sie haben ja schon gesagt, dass Sie auch von der Klinik quasi angerufen werden, wenn der Psychoonkologe ein Netzwerk haben möchte. Also Sie arbeiten schon mit anderen Menschen, die eine ähnliche Unterstützung anbieten, zusammen, sehe ich das richtig?
Genau, wir haben natürlich Kontakt zu anderen Hospizvereinen, die auch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aber jeder Verein arbeitet eigentlich immer ein bisschen anders. Jeder ist da ganz, hat sich ganz anders da spezialisiert. In vielen Vereinen gibt es einfach Kinder- und Jugendtrauergruppen. Die haben wir derzeit nicht in Erding. Wir haben uns eigentlich auf die Einzelbegleitung in den Familien da spezialisiert. Aber wir wissen natürlich, wenn jetzt ein Kind aus Mühldorf eine Begleitung braucht, schauen wir natürlich, dass wir ortsnah da eine Begleitung finden und sind da auch immer wieder im Austausch.
Ja, ist wichtig. Kommunikation. Ja. Sie hatten ja schon gesagt, wie lange Sie Kinder und Jugendliche unterstützen, also so quasi auch ein bisschen nach Bedarf, solange das gewünscht ist. Begleiten Sie denn auch dann die trauernde Partnerin, den trauernden Partner, sind die dann mit integriert oder geht es wirklich in erster Linie um die Begleitung der Kinder?
Wir haben bei uns im Verein ausgebildete Trauerbegleiter für Erwachsene, die natürlich auch begleitet werden. Wir haben den Vorteil auch, dass einige unserer Kinder- und Jugendtrauerbegleiter diese Erwachsenenausbildung noch haben. Für manche Familien ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man jemand hat, der was beide Ausbildungen hat. Aber wir sind nicht nur immer für die Kinder da oder die Jugendlichen, sondern natürlich für die ganze Familie. Man steckt ja auch in dem Familiensystem mit drin. Man geht bei denen ein und aus. Und es sind die Gespräche mit den Eltern grundsätzlich sehr wichtig. Die sind ja nah dran an dem Kind. Da geht viel Zeit auch für Beratung mit, wo die Eltern dann im Nachgang noch Fragen haben und wissen wollen, ob das normal ist oder wie sie auf manche Situationen reagieren sollen. Und natürlich kommt dann die eigene Trauer auch mit dazu. Und da haben wir auch immer ein offenes Ohr und die werden da genauso mitgenommen.
Also ich habe ja mich auch wieder im Rahmen des Podcasts Cancer Ghosting schon damit auseinandergesetzt mit diesem Thema. Und selbst, ich habe da schon auch Berichte gelesen, dass quasi der Partner, nachdem er von einer Krebserkrankung erfahren hat oder umgekehrt die Partnerin, dann quasi verschwunden ist. Also erleben Sie das denn auch, dass so der ein oder andere erwachsene Partner, Partnerin überhaupt nicht damit umgehen kann und Sie dann wirklich noch wichtiger sind als Trauerbegleitung?
Haben wir jetzt so bei uns bisher noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Was wir aber erleben, dass in einigen Familien das Thema einfach verdrängt wird. Also da kommt die Krebserkrankung, das wird einfach so runtergespielt, sage ich jetzt mal. Da läuft der Alltag, das muss alles funktionieren und es gibt wenig Raum für dieses Thema. Was natürlich für die Kinder dann einfach auch ganz schwierig ist, weil dann die Eltern einfach keinen Zugang für Gespräche oder sowas bieten. Und da sind natürlich unsere Begleiter ganz anders gefordert, weil die natürlich das ein Stück weit von den Eltern abfangen müssen.
Ja, stelle ich mir schon dann schwierig vor. Aber ja, wie wir schon gesagt haben, das ist halt ein Tabuthema, wird gern verdrängt, unter den Teppich gekehrt. Wie immer kommt es auf die Kommunikation an. Auf Ihrer Homepage heißt es, kein Kind sollte in seiner Trauer allein bleiben. Ja, ist wahrscheinlich richtig, aber klappt nicht immer so. Wo denken Sie, besteht in diesem Bereich noch wirklich dringender Verbesserungsbedarf?
Ich denke, das ist wirklich die Beratung und die Aufklärung. Die Aufklärung, dass Kinder anders trauern. Und wenn sie es vielleicht nicht auf den ersten Blick zeigen, dass sie trauern, Kinder wollen uns Eltern auch immer schützen, genauso wie es andersrum ist. Sprechen nicht drüber, zeigen ihre Trauer nicht. Und wenn ein Kind dann eher so ein bisschen den Clown spielt und alle zum Lachen bringen will, heißt es nicht, dass es nicht trauert. Er wird aber dann oftmals in der Trauer nicht gesehen, weil er lacht ja, er ist glücklich, er springt rum. Doch da versteckt sich manchmal einfach eine ganz tiefe Unsicherheit. Und das, denke ich, muss einfach in die Gesellschaft getragen werden, dass durch das Verhalten der Kinder, was oftmals nicht vergleichbar ist mit dem der Erwachsenen in der Trauer, einfach aufgeklärt werden drüber. Und ich denke, das hier ist eine gute Plattform, um das Thema einfach in die Gesellschaft zu bringen. Kinder sind einfach ein Teil unserer Gesellschaft und wie ich vorher schon gesagt habe, man muss und kann und soll ihnen auch was zumuten und sie können, wie gesagt, oft besser damit umgehen, wie man meint. Und auch in dem Trauerprozess brauchen die Kinder und Jugendlichen ihren Platz.
Absolut, es sind keine kleinen Erwachsenen, aber sie verdienen allen Respekt und es muss der richtige Umgang gewährleistet sein. Nee, also finde ich ganz toll, Ihre Arbeit ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Darf ich vielleicht noch kurz fragen, wie sieht denn die Ausbildung aus? Weil es ist ja in dem Sinn kein Ausbildungsberuf, den man jetzt oder in 3 Jahren erlernen kann oder es gibt kein Studium. Wie sieht es dann aus? Ist das dann so eine mehrwöchige Fortbildung oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Also es gibt ganz unterschiedliche Ausbildungen. Es gibt manche, die sind nur einen Tag lang oder 2 Tage lang. Unsere hat 70 Stunden umfasst. Hört sich vielleicht jetzt nicht allzu viel an, aber die ist ja wirklich herausfordernd mit ganz, ganz, ganz viel Input. Und unser Verein legt einfach Wert darauf, dass wir eine gute Ausbildung haben und gut geschult sind. Wir waren alle an der gleichen Akademie, wo dann Fallbesprechungen waren, Selbstreflexionen. Und es wird in der Ausbildung einfach ganz viel Handwerkszeug an Ritualarbeit, Erinnerungsarbeit, Bastelmöglichkeiten, also alles rund um das Thema Tod, Sterben, Trauer, Gefühle einfach bearbeitet. Kindgerechte Kommunikation ist ein großes Thema, wo man sich dann aber einfach selber nochmal mit eigenen Verlusten auseinandersetzt.
Wirklich ganz klasse. Und ich finde auch gut, dass wir das heute besprechen. Ist wirklich eine gute Plattform, weil ich kann mir vorstellen, dass das viele gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit der Trauerbegleitung gibt, dass man sich eigentlich in so einer Situation Hilfe holen kann. Wissen vielleicht auch manche Ärzte nicht und finde ich gut. Also sehr wertvolle Arbeit, so grundsätzlich soziale Arbeit gehört deutlich mehr wertgeschätzt, denke ich. Deswegen, also vielen Dank an Sie und natürlich an Ihre Kolleginnen und Kollegen.
Ich sage vielen Dank für das tolle Gespräch.
Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Dieser Podcast ist werbefinanziert. Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrix.group.
We care for Media Solutions.